SR Info. Bilanz am Mittag.
Brodeln in der Koalition. Der FDP-Bundesparteitag in Berlin hat begonnen. Im Fokus ein Positionspapier, das die Opposition als Scheidungsurkunde für die Ampel bezeichnet. Warenhaussterben. 16 Standorte von Galeria Karstadt-Kaufhof werden geschlossen. Die Karstadt-Filiale in der Saarbrücker Innenstadt bleibt aber. Und Spionage in Europa. 4 Festnahmen gab es in dieser Woche wegen mutmaßlicher Spionage für China. Wir schauen mit einer Ostasien-Expertin auf die Hintergründe. Das alles in der kommenden halben Stunde. Mein Name ist Stefan Eising. Schön, dass Sie dabei sind. Die FDP-Spitze hat ganz ordentlich auf den Tisch gehauen mit ihrem Positionspapier zur Sozialpolitik. Ein Aus für die Rente mit 63 stand da drin, schärfere Sanktionen beim Bürgergeld, also im Grunde eine Kampfansage an die Koalitionspartner. Und das direkt vor dem FDP-Bundesparteitag. Der hat heute vor gut einer Stunde begonnen und die Delegierten, die werden die Reaktionen aus der Opposition noch im Kopf haben. CSU-Chef Söder hat das Positionspapier eine Scheidungsurkunde für die Ampel genannt. Martin Polanski beobachtet den Parteitag in Berlin. Das klingt jetzt für Außenstehende so ein bisschen so, als müsste die Stimmung eigentlich relativ angespannt sein. Ist sie das?
Das ist sie nicht. Es sieht ja auch nicht nach Scheidung aus, sondern eher nach Selbstvergewisserung. Die FDP macht sich selber Mut, auch mit diesem 12-Punkte-Papier, versucht die liberalen Grundüberzeugungen nach vorne zu stellen, die wirtschaftsliberale Kernkompetenz, die sie bei sich sieht. Und das macht auch gerade die Rede von Christian Lindner klar. Es geht also wirklich um diese wirtschaftspolitischen Grundüberzeugungen, die die FDP stärken will, sowohl den Wählern gegenüber als Signal, als auch in die Koalition hinein.
Jetzt haben wir den Applaus gerade schon gehört. Was hat denn Parteichef Lindner bisher gesagt?
Da geht es natürlich ganz stark um die Wirtschaftspolitik. Er hat zum Beispiel betont, dass es aus Sicht der FDP eben Marktwirtschaft und Wettbewerb braucht statt staatlicher Subventionen und Steuerung. Da gäbe es auch innerhalb der Koalition unterschiedliche Denkschulen. Das ist vor allem wohl in Richtung von Wirtschaftsminister Habeck gerichtet. Interessant finde ich aber auch, dass er viele Angriffe gegen die CDU fährt. Denn aus Sicht der Liberalen ist ja die Union im bürgerlichen Lager der Hauptgegner. Also mit Blick auf die Europawahl. O-Ton Lindner, Bürokratie, Stress in Europa hat einen Vornamen, nämlich Ursula. Das bezieht sich dann natürlich auf Ursula von der Leyen. Oder auch sagt Lindner, die Union sei dabei, gerade die Schuldenbremse in Frage zu stellen. Also der Versuch, sich im bürgerlichen Lager auch klar marktwirtschaftlich zu positionieren, das ist ein Kernteil auch dieser Rede von Christian Lindner.
Jetzt bleibt dieses Positionspapier, das diese Woche so Furore gemacht hat, das bleibt ja doch der Elefant im Raum, sprichwörtlich. Was wollte man denn damit erreichen? Nur provozieren oder richtig am Gerüst wackeln?
Ich glaube, es geht der FDP schon darum, jetzt innerhalb der Ampelkoalition nochmal Pflöcke einzuhauen, zu sagen, das und das sind unsere Positionen. Es sind ja 12 Punkte, da sind einige Punkte dabei, da weiß, glaube ich, auch jeder FDP-Spitzenpolitiker, das wird nicht durchzusetzen sein, zum Beispiel die sogenannte Rente mit 63 abzuschaffen, da wird die SPD definitiv nicht mitgehen. Es gibt aber auch andere Punkte, Abbau von Bürokratie, Baukosten senken durch weniger Vorschriften, da sind ja durchaus Kompromisse innerhalb dieser Ampelkoalition auch denkbar. Von daher ist, glaube ich, die FDP bemüht, dann auch zukünftige Erfolge vielleicht auch schon mal hier vorzubereiten, dass eben einige Punkte dieses Papiers umgesetzt werden können. Aber ganz klar ist es auch eine Erhöhung des Drucks gegenüber den Koalitionspartnern. Auch immer das latente Drohen, man könne ja auch möglicherweise die Koalition verlassen, obwohl im Vorfeld des Parteitages betont wurde, dass genau diese Signale eben nicht gesendet werden sollen, dass es der FDP darum geht, innerhalb der Koalition möglichst viele ihrer Punkte durchzusetzen.
Aber so ein bisschen Sorge gibt es ja offenbar schon. Also Verkehrsminister Wissing hat gestern seine eigene Partei genau davor gewarnt, die Ampelkoalition zerbrechen zu lassen. Wie groß ist denn dieses, ich nenne es mal, Anti-Ampel-Lager in der FDP? Weil also kritische Stimmen gab es ja auch schon direkt nach der Bundestagswahl, nach der vergangenen.
Das ist auf jeden Fall vernehmbar. Es gab ja vor 5 Monaten eine Mitgliederbefragung, die war jetzt nicht bindend, aber war sicherlich ein Stimmungsbild. Da haben sich zwar nur 36% der Mitglieder beteiligt, aber nur eine knappe Mehrheit hat sich für den Verbleib in der Ampelkoalition ausgesprochen. Rund 48% haben gesagt, wir lassen das lieber sein mit dem Regieren zusammen mit SPD und mit den Grünen. Und das zeigt natürlich, wie die Stimmung ist. Viele FDPler, auch wahrscheinlich Leute, die früher mal FDP gewählt haben, fremdeln schlichtweg mit dieser Ampelkoalition, insbesondere auch mit dem Bündnis gemeinsam mit den Grünen. Da stehen, glaube ich, ganz unterschiedliche Weltanschauungen letztendlich dann auch gegeneinander in dieser Ampelkoalition. Alleine schon mit Blick auf individuelle Freiheiten oder auch die Rolle des Staates. Das wird, glaube ich, ganz unterschiedlich bewertet. zwischen SPD und Grünen auf der einen Seite und der FDP auf der anderen. Und von daher sind, glaube ich, viele einfach unzufrieden, dass man überhaupt in dieser Ampelkoalition ist. Aber gleichzeitig ist man jetzt daran gebunden. Ich glaube, auch jeder weiß, in der FDP oder in der FDP-Führung zumindest, im Augenblick hat man kaum andere Optionen. Denn ein Koalitionswechsel hin zur Union wäre ja rein mehrheitstechnisch im Bundestag gar nicht möglich.
Aber spielen wir doch mal so ein Szenario durch. Was könnte denn theoretisch der Plan dieser richtig harten Ampelkritiker innerhalb der FDP sein? Was wollen die erreichen und was soll das bringen?
Die wollen viel Aufmerksamkeit. Das hat auch jetzt in der Eröffnungsrede die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger eben deutlich gemacht. Sie hat sich darüber gefreut, dass eben jetzt, wie sie sagt, sehr viel über Wirtschaftspolitik debattiert wird. Ein Anlass sei eben dieses 12-Punkte-Papier der FDP. Es geht um den Kampf um bürgerliche Stimmen, dann mit Blick auf die Bundestagswahl. Es geht um Druck, darum Druck zu erhöhen gegenüber den Koalitionspartnern, also SPD und Grüne. Man muss eben auch wissen, es soll ja bis zum Sommer verhandelt werden, ein Maßnahmenpaket innerhalb der Bundesregierung. Wie eben jetzt diese Wirtschaftskrise angegangen werden kann, wie die strukturellen Probleme in der deutschen Wirtschaft auch angegangen werden können. Und ich glaube, das Papier ist dafür eben auch eine Vorbereitung. Ich persönlich habe nicht den Eindruck, dass man kurz davor ist, die Ampelkoalition zu verlassen, weil man eben letztendlich kaum Optionen hat. Und die FDP, die steht derzeit bei rund 5% in den Umfragen. Jetzt die Koalition zu sprengen, könnte zum Selbstmordkommando für die FDP werden. Und ich glaube, das ist mindestens Christian Lindner sehr bewusst.
Der aktuelle Stand um die FDP vom Bundesparteitag der Partei. Martin Polanski hat es für uns zusammengefasst. Herzlichen Dank. Ein ganz ordentliches Aufatmen dürfte es vorhin gegeben haben in der Saarbrücker Bahnhofsstraße direkt neben dem St. Johanna Markt. Dort in der Karstadt-Filiale war Betriebsversammlung mit der Kernbotschaft. Die Filiale bleibt erhalten. Die Saarbrücker Innenstadt behält also nach der Schließung der Kaufhof-Filiale am anderen Ende der Bahnhofstraße zumindest ein großes Warenhaus. Auch der Insolvenzverwalter und der Konzern haben die Entscheidung bestätigt. Andreas Pillung.
Die Zukunft der 140 Beschäftigten in Saarbrücken ist damit erst einmal gesichert. Schließen müssen allerdings unter anderem die Filialen in Trier, Mannheim und Mainz. Von den bundesweit 12.800 Karstadt-Mitarbeitern werden 1.400 ihren Job verlieren. Nach Angaben von Galeria wurde gestern mit dem Gesamtbetriebsrat ein Interessenausgleich und ein Sozialplan geschlossen. Nächster Schritt im Insolvenzverfahren ist die für den 28. Mai angesetzte Gläubigerversammlung in Essen. Neuer Eigentümer der Kaufhauskette soll ein Konsortium aus einer US-Investmentgesellschaft und dem Unternehmer Bernd Beetz werden.
Schauen wir in den Nahen Osten. Dort gibt es einen neuen Vorschlag für eine Feuerpause und die Freilassung von Geiseln. Gestern hatte eine ägyptische Delegation in Tel Aviv verhandelt. Und damit ist jetzt die Terrororganisation Hamas am Zug. Sie will nach eigenen Angaben den israelischen Vorschlag prüfen. Israels Regierung sieht diese Chance laut Medienberichten als letzte Chance vor dem geplanten Angriff auf die Stadt Rafah. Die westlichen Partner versuchen Israel seit Wochen davon abzuhalten, weil in der Stadt im Süden des Gazastreifens gerade etwa dreimal so viele Geflüchtete aus dem restlichen Gebiet ausharren, wie die Stadt normalerweise Einwohner hat. Und die humanitäre Hilfe, die jetzt gerade den Gazastreifen erreicht, ist aber immer noch nicht ausreichend. Anna Osius berichtet von einem Grenzübergang zwischen Ägypten und dem südlichen Gazastreifen.
Lange Lkw-Schlangen am Grenzübergang Rafah auf der ägyptischen Seite. Sie alle sind beladen mit Hilfsgütern für den Gazastreifen. Doch bis diese Lastwagen tatsächlich ihr Ziel erreichen, vergehen Tage, manchmal Wochen. Denn die Hilfslieferungen werden zuvor ausgiebig von Israel kontrolliert, um zu verhindern, dass beispielsweise Waffen an die Hamas geschmuggelt werden. Am Grenzübergang Rafah herrscht rund um die Uhr Verkehr, berichtet Ramadan El-Matani, Reporter von Cairo News. Den Grenzübergang Kerem Shalom haben 130 Lastwagen mit Lebensmitteln und medizinischen Hilfsgütern passiert. Das Verfahren auf dem ägyptischen Landweg ist seit Monaten kompliziert. Die Hilfe kommt in Ägypten am Hafen Port Said oder am Flughafen Al-Arish auf der Sinai-Halbinsel an. Dort werden die Hilfsgüter auf Lastwagen verladen und fahren zum Grenzübergang Rafah. Wenn sie dort an der Reihe sind, werden sie zum israelischen Grenzübergang Kerem Shalom gebracht, dort von den Israelis gecheckt und dürfen erst danach in den Gazastreifen. Zu wenig, zu langsam komme durch dieses Verfahren die Hilfe dort an, sagt der zuständige UN-Koordinator. Wir haben 2,2 Millionen Menschen, die von etwa 250 Lastwagen am Tag abhängig sind, so Jamie McGoldrick vor kurzem bei DWTV. Es müssten 500 Lkw am Tag sein und das seit mehr als einem halben Jahr. Wenn verdächtige Güter entdeckt werden, kann es Berichten zufolge passieren, dass der Transport ganz zurückgewiesen wird. Internationale Hilfsorganisationen berichten von Zeltstangen, die angeblich abgelehnt wurden, weil sie aus Metall waren, Narkosemittel, Sauerstoffflaschen, Wasserfiltersysteme, selbst Schlafsäcke mit Reißverschlüssen oder Hygienesets mit Nagelklipsern sollen abgelehnt worden sein. Die Folge des Versorgungsnotstands in Gaza sind verheerend. Beobachter sprechen von einer beginnenden Hungersnot. Die Menschen essen teilweise Gras, um zu überleben. Auch Jordanien versucht, über dem Landweg Hilfe nach Gaza zu schicken. Doch auch das dauert. An diesem Tag haben sich 115 Lkw mit verschiedenen Lebensmitteln auf den Weg gemacht, so gestern Hussein Chibili von der Jordanischen Kommission für Wohltätigkeit. Die Luftbrücke wird ebenfalls fortgesetzt. Allein heute gab es rund 300 Abwürfe. Die Luftbrücke wurde von Jordanien ins Leben gerufen, als klar war, dass der Landweg zu lange dauert. Medienwirksam segeln Hilfspakete an Fallschirmen zu Boden. Das Problem? Hohe Kosten und Gefahren. Menschen wurden bereits von Paletten erschlagen. Humanitäre Helfer wie UN-Koordinator McGoldrick kritisieren die sogenannten Airdrops als ineffektiv. Alles, was reinkommt, hilft natürlich, aber diese Airdrops sind sehr teuer. Sie kosten pro Tonne rund 300 Mal mehr als Transporte auf dem Landweg. Und man kann nicht steuern, wo die Hilfe landet. Das heißt, sie erreicht nicht die, die sie am dringendsten brauchen, sondern die, die am schnellsten sind und am stärksten, um die Pakete zu tragen. Immer noch besser als nichts tun, sagen Befürworter. Auch die deutsche Bundeswehr beteiligt sich seit Mitte März an den Abwürfen. Auf Anfrage des ARD-Studios Kairo erklärte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums, aktuell plane die Bundeswehr 3 Flüge pro Woche. Pro Flug könnten mehrere Paletten mit insgesamt etwa 11 Tonnen Hilfsgütern abgesetzt werden. Doch auch das reicht nicht, um die hungernden, eingeschlossenen Menschen dauerhaft zu versorgen. Die EU-Kommission beschloss aktuell, die Hilfe für Gaza um weitere 68 Millionen Euro aufzustocken. Die Frage ist, wie, auf welchem Weg und vor allem, wie schnell die Hilfsgüter, die von diesem Geld gekauft werden könnten, die notleidenden Zivilisten in Gaza tatsächlich erreichen werden.
Anna Osius hat aus dem Nahen Osten berichtet. Das Thema Spionage aus China beschäftigt uns gleich ein wenig ausführlicher, direkt nach den Meldungen in Kurz und Knapp mit Denise Friemann.
Das Büro des AfD-Politikers Kra hat im Handelsausschuss des Europaparlaments mehrfach geheime Dokumente über die EU-Außenwirtschaft abgerufen. Nach einem Bericht des Spiegel hat dies eine interne Untersuchung der Ausschussverwaltung ergeben. Demnach hat das Büro Kras mehrfach Dokumente angefordert, die als sensibel oder gesperrt eingestuft waren. Ob der AfD-Politiker persönlich oder seine Assistenten die Dokumente abgerufen haben, geht aus der Analyse nicht hervor. Am Montag war ein enger Mitarbeiter Kras unter dem Verdacht der Spionage für China festgenommen worden. Die deutschen Arbeitgeber fordern einen Verzicht auf die Kindergrundsicherung. Arbeitgeberpräsident Dulger sagte der Zeitung Rheinische Post, die Leistungen des Staates können auch einfacher und nachvollziehbarer werden, ohne dass tausende neue Stellen geschaffen werden. Stattdessen fordert er mehr Investitionen in Kitas und Schulen. Die Kindergrundsicherung gilt als größte Sozialreform der Ampelkoalition. Das Kindergeld, der Kinderzuschlag für einkommensarme Familien sowie die Sozialleistungen für Kinder sollen gebündelt werden. Zur Verwaltung sollen die Familienkassen bei der Bundesagentur für Arbeit zum Familienservice ausgebaut werden. Die Gewerkschaft Verdi hat im Saarland Beschäftigte im Einzelhandel auch heute zum Streik aufgerufen. Betroffen sind die Filialen von IKEA, H&M und Kaufland. Hintergrund ist der Tarifkonflikt zwischen Verdi und den Handelsverbänden des Einzel- und Versandhandels HDE sowie des Groß- und Außenhandels. Verdi fordert 2,50 Euro mehr Stundenlohn. Das entspricht bei Verkäuferinnen und Verkäufern etwa einer Lohnsteigerung von 14%.
SR Info. Das Interview der Woche.
Der EU-Abgeordnete Maximilian Krah von der AfD hält sich gerade bedeckt. sowohl optisch als auch mit Aussagen. Das ändert aber nichts daran, dass immer wieder neue Details ans Licht kommen, was die Verwicklung seines Büros im EU-Parlament in Spionage für China angeht. Sie haben es eben in den Meldungen gehört. Und der Fall des Mitarbeiters von Maximilian Kra, der festgenommen wurde, war auch nur eine von mehreren Festnahmen in diesem Zusammenhang. Spionage durch China. Darüber hat mein Kollege Yannick Böffel mit Antonia Maidi vom Mercator Institut for China Studies gesprochen.
4 Festnahmen wegen Spionagetätigkeit binnen weniger Tage. Nun ist es ja eigentlich Kern von Spionage, das im Geheimen zu tun. Sind diese 4 Festnahmen nur die winzig kleine Spitze des Eisbergs chinesischer Spionage?
Ich würde sie nicht unbedingt als winzig kleine Spitze des Eisberges nennen, aber es ist durchaus davon auszugehen, dass wir viel Spionage haben, dass es da eine große Dunkelziffer gibt aus China und dass wir eben, dass diese 4 Fälle jetzt vielleicht zu einem gewissen Grad auch symbolisch für Spionage aus China stehen. Es ist ja doch ganz spannend, dass das eben 2 sehr unterschiedliche Fälle, also wenn man jetzt die 3, die an einem Tag zusammen verhaftet wurden, eben zusammennimmt, sind das schon 2 sehr unterschiedliche Fälle, die aber beide sehr, sehr klar chinesische Kerninteressen berühren.
Der eine Teil ist ja im Prinzip die Wirtschaftsspionage. Das ist ja in der Wahrnehmung insgesamt sozusagen die klassische Variante chinesischer Spionage gewesen. Jetzt kommt noch die politische Spionage dazu. Ist das eine Verschiebung in diese Richtung? Nicht mehr das klassische, wir suchen nach Know-how, das passiert augenscheinlich ja immer noch, aber auch der Blick eher auf die politische Ebene.
Politische Spionage ist ja eigentlich was ganz Normales für die meisten Länder. Das haben Länder schon immer gemacht, das machen Länder auch immer weiter. Was wir in China eben sehen, ist diese Besonderheit, dass nicht unbedingt zwischen politisch und wirtschaftlich oder politisch und technisch unterschieden wird, sondern dass das eben alle diese Kerninteressen betrifft. Und was wir in den letzten Jahren ganz stark beobachten, ist, dass in China das Wissen und die Entwicklung der Informationen über Europa so stark zugenommen hat, dass eben solche politische Einflussnahme vielleicht auch realistischer geworden ist, weil sie einfach mehr Wissen darüber haben, wie es in Europa passiert, als vielleicht noch vor 10, 20 Jahren.
Ist das eine Verschiebung der chinesischen Außenpolitik mit Blick auf Europa oder ist das insgesamt eine Verschiebung auch der, man kann ja das eine, die Wirtschaftsspionage auch in den Teil der Wirtschaftspolitik reinnehmen oder ist das eine Verschiebung der Wirtschaftspolitik?
Ich würde sagen, es ist eine Verschiebung der Außenpolitik und es hat alles etwas damit zu tun, wie Xi Jinping die Welt sieht, dass er eben die Welt als an sich feindlich ansieht und dass der Westen ganz besonders an sich feindlich sind und dass Xi Jinping eben eine sehr, sehr starke Risikoerwartung hat. Also für ihn ist so alles wirklich risikobehaftet und das ist eben, das sieht man eben in der Außenpolitik, das sieht man in der Wirtschaftspolitik, das sieht man in all diesen Bereichen, wobei man auch dazu sagen muss, dass viele der Sachen, die Xi Jinping jetzt macht, tatsächlich sozusagen die Umsetzung einer längeren Strategie sind. Vor 10, 15 Jahren war ein ganz großes Thema, dass wir alle so ein bisschen darauf gewartet haben, dass China jetzt größer auftritt international, weil ein früherer Führer von China eben gesagt hat, ja, China soll erstmal sich so ein bisschen sozusagen klein machen, klein aussehen und dann irgendwann mal seinen richtigen Platz auf der Erde wieder einnehmen.
Sie haben eben die geopolitische Wahrnehmung von Xi Jinping angesprochen. Welche Rolle spielt Deutschland dort? Hat das sozusagen einen eigenen Marker? Ist es eher ein Teil Europas oder doch mit einer Sonderstellung versehen?
Ich denke, Deutschland ist Teil Europas und Teil des Westens in erster Linie, ist aber vor allem auf wirtschaftlicher Ebene mit einer Sonderstellung versehen. Das eine, wo Deutschland eben eine Sonderstellung hat, ist für Xi Jinping und für die Kommunistische Partei, ist vor allem Deutschlands Wirtschaftsmodell schon noch zum Teil zu emulieren, weil Deutschland eben, obwohl es sehr entwickelt ist, immer noch viel produzierendes Gewerbe hat, was eben ein Ziel für China ist, weil Deutschland sehr viel Technologie hat, aber im Rahmen der Technologisierung nicht so viel Produktion abgegeben hat, wie jetzt zum Beispiel die USA oder Großbritannien. Politisch wird aber Deutschland hauptsächlich wahrgenommen unter dem Aspekt. Deutschland ist Teil von Europa und vor allem Teil des Westens und wird dann oft auch angesehen unter dem Aspekt, wir müssen versuchen, Deutschland und Europa von den USA zu trennen. Also das ist sozusagen das Chinesische, dass eben eines der Ziele ganz, ganz klar ist, dass der Westen in Anführungszeichen weniger geeint ist und vor allem Deutschland und Europa sich von den USA mehr ablösen.
Und da dann wieder sozusagen die, wie Sie eben angesprochen haben, diese Vermischung auch mit Blick auf die politische Spionage. Wo steht China dort? Wir bekommen es sehr deutlich mit bei der russischen Einflussnahme. Wo ist China dort unterwegs in einer Quantifizierung, grob gesagt, was bei Spionage ja immer schwierig ist?
Quantifizierung von Spionage ist natürlich schwierig. Was wir wissen ist, wenn wir uns Cyberspionage anschauen, dann ist China heute sogar vor Russland, also rein quantitativ. Das heißt, wir haben mehr Angriffe aus China als aus Russland, aber viel relevanter ist vielleicht, wie diese Angriffe sind. Chinesische Angriffe sind bisher hauptsächlich dafür ausgelegt, langfristig im System zu bleiben und nicht aufzufallen und wichtige Informationen abzugreifen sozusagen. Das ist auch was, das wir bis jetzt sehen, wenn wir chinesische Informationsoperationen anschauen, chinesische Einflussnahme. Ganz oft geht es nicht unbedingt darum, wie jetzt in Russland, hauptsächlich wirklich Chaos zu sehen, sondern eher darum, im Hintergrund leise chinesische Interessen umzusetzen. Es ist aber auch so, dass wir momentan und in den letzten Jahren vor allem viel Kooperation zwischen China und Russland erleben und dass wir eben auch erleben, dass China von Russland manche Wege, Spionage zu machen, manche Wege, Einflussnahme zu machen, übernimmt.
Es war ja eigentlich bezeichnend, dass in China der deutsche Botschafter wegen der Festnahmen einbestellt wurde. Eigentlich ist das ja das klassische diplomatische Vorgehen im umgekehrten Fall. Ist das ein Selbstverständnis? Wie ist diese Aktion einzuschätzen?
Also ehrlich gesagt hat mich die Aktion ein bisschen überrascht, weil eigentlich sagt China halt immer, ja, wir haben nichts mit Spionage zu tun, wir können da nichts dafür, das ist nur irgendwie so eine Schmierkampagne gegenüber China. Das ist natürlich zu einem gewissen Grad schwieriger zu sagen, wenn China dann gleichzeitig aber den deutschen Botschafter, die deutsche Botschafterin einlädt und sozusagen sagt, ja, wir müssen da mal sprechen. In diesem Fall war das, denke ich, so gedacht, als China nimmt das wahr, als das war sozusagen eine Schmierkampagne aus Deutschland. Und wenn eine Schmierkampagne aus Deutschland kommt, dann laden wir den deutschen Botschafter ein und erklären dem deutschen Botschafter, warum diese Schmierkampagne schlecht ist. Dass das für uns natürlich dann so aussieht, als wäre das zumindest implizit auf jeden Fall schon eine Anerkennung, dass da irgendwas ist und dass es halt nicht einfach nur so ein davon gekommenes Statement ist, sondern dass China eben dafür verantwortlich ist. Ich weiß nicht, ob das unbedingt gesehen wurde.
Schauen wir jetzt vielleicht nochmal, wenn wir einen Schritt zurücktreten, auf die Hintergründe der Wirtschaftsspionage. Die traditionelle Wahrnehmung hierzulande war und ist ja vielerorts noch, China hat Menschen, China hat Geld, aber das Know-how ist im sogenannten Westen. Ist das denn überhaupt noch so? Die Tage gab es die Firmenübernahme eines Autozulieferers aus dem Saarland durch ein chinesisches Unternehmen. Hier gab es noch eine Handvoll Patente. Die chinesische Firma hat über 100 mitgebracht. Hat sich da was verschoben?
Es hat sich auf jeden Fall was verschoben. Wir sehen vor allem in einigen Bereichen, Autos sind ein gutes Beispiel, dass China in den letzten Jahren sehr erfolgreich darin war, auch Technologie selber zu bekommen. Durch welche Mittel, weiß man nicht bei allen Sachen, aber chinesische Firmen sind in den letzten Jahren wirklich viel automatisiert worden. Wir sehen eben auch, dass in China die Löhne nicht mehr so gering sind, dass diese traditionelle Wahrnehmung überhaupt noch passt. Gleichzeitig hat China aber auch noch sehr viele Lücken, könnte man sagen. Und ein großes Problem für China ist vor allem, dass je grundlegender die Technologie wird, also je wichtiger sie für alle möglichen Zwecke ist, desto weniger kommt sie aus China und desto mehr kommt sie aus dem Westen. Chips sind so das Beispiel, das da oft genannt wird, dass eben Chips bisher hauptsächlich noch aus dem Westen kommen und dass China da noch sehr große Abhängigkeiten hat. Und diese Abhängigkeiten möchte China aber ganz, ganz stark verringern, weil eben vor allem der Westen als Feind wahrgenommen wird und weil das eben als Risiko wahrgenommen wird, da abhängig zu sein. Das ist sicherlich auch nochmal gewachsen mit den Sanktionen gegenüber Russland.
wenn wir den Blick auf Europa ein wenig verengen. Es war ja in den vergangenen Jahren vor allem die Übernahme von Firmen, jetzt auch in diesem Fall im Saarland. Aber gleichzeitig hat man den Eindruck, dass China begonnen hat, nicht mehr nur zu übernehmen, sondern auch Greenfield, eigene Fabriken in Europa zu bauen. Gab es da einen erkennbaren Paradigmenwechsel oder läuft das immer noch beides parallel?
Zahlenmäßig sehen wir schon einen ganz klaren Paradigmenwechsel. Das liegt zum einen daran, dass chinesische Investoren in Europa nicht mehr so beliebt sind, dass Firmen und eben auch Sicherheitsorgane in Europa genauer hinschauen. Ist das wirklich etwas, das wir möchten? Das liegt zum anderen aber ganz, ganz klar auch daran, dass China in einigen Bereichen eben jetzt die Technologie hat und dass diese Investitionen, die dann kommen, nicht unbedingt Technologie suchen, sondern eher den Markt suchen. Das sind vor allem Batteriefabrikationen oder auch die ersten E-Auto-Fabrikationen, wo es eben darum geht, dass E-Autos, die dann in Europa produziert werden oder Batterien, die dann in Europa produziert werden, eben direkt am Markt produziert würden und zum Beispiel keinen Zöllen hinterlegt werden.
Jetzt ist das ja auch sozusagen für den Westen eine nicht ganz einfache Variante, auch für Deutschland explizit nicht. Einzeln genommen das viertwichtigste Exportland, aber mit großem Abstand das wichtigste Importland, zusammengenommen der wichtigste Handelspartner schon längst. Ist China zumindest beim Handel, was ja für die deutsche Außenpolitik einer der Kernfaktoren lange Zeit war, an China noch ansatzweise vorbeizukommen, beziehungsweise ist China einzuhegen aus deutscher Sicht?
Ich denke, aus deutscher Sicht ist das Ziel gar nicht unbedingt China einzuhegen. Das Ziel aus deutscher Sicht sollte meiner Meinung nach sein, darauf hinzuarbeiten, dass es wirklich gerecht und fair zugeht international. Und auch darauf hinzuarbeiten, dass eben deutsche Unternehmen nicht nur nach schnellen Profiten suchen, sondern auch über ihr langfristiges Überleben nachdenken. Es ist durchaus so, dass wir in einigen Branchen eben sehen, dass der deutsche Staat und deutsche Unternehmen chinesische Entwicklung in diesen Branchen stark gefördert hat. Und das sind zum Teil Branchen, die es in Deutschland jetzt de facto nicht mehr gibt, weil diese Firmen dann von chinesischen Wettbewerbern sozusagen abgelöst wurden. Deutschland hat natürlich das Problem, dass Deutschlands Wirtschaftsmodell für China bis auf eine gewisse Art und Weise etwas zu emulieren ist. Das bedeutet aber auch, dass da Wettbewerb auf uns zukommen wird, weil die Sachen, in denen Deutschland traditionell stark war, Hochtechnologie, Automatisierung von Produktion, das sind Sachen, die jetzt Fokus von China sind. Und da ist dann eben für Deutschland langfristig die Frage, wo soll es hingehen? Ist das Wirtschaftsmodell, das wir jetzt die letzten 20, 30 Jahren hatten, mit relativ geringen Löhnen für unseren Entwicklungsstand und starken Exportüberschüssen überhaupt realistisch, wenn auf der anderen Seite auch ein Land ist, das das gleiche Ziel hat, das auch riesige Exportüberschüsse hat, aber halt 15 Mal so viele Menschen wie wir.
Blicken wir zum Schluss des Gesprächs vielleicht nochmal auf den Ausgangspunkt, diese Festnahmen der vergangenen Tage. Ihrer Einschätzung nach, werden die das deutsch-chinesische Verhältnis und das chinesisch-deutsche Verhältnis, wird das Auswirkungen haben oder ist es einfach ein Teil des deutsch-chinesischen Verhältnisses, der jetzt sozusagen nur öffentlich erkennbar geworden ist?
Ich würde nicht davon ausgehen, dass es starke Auswirkungen hat auf das deutsch-chinesische Verhältnis, weil das eher, wie Sie schon gesagt haben, eher ein Teil des sich verändernden Verhältnisses ist. Also der Bundesverfassungsschutz, der warnt seit Jahren. Was es durchaus machen kann, ist vielleicht in Deutschland ein bisschen ein Umdenken ansetzen, ein bisschen darüber nachdenken, dass die Warnungen des Bundesverfassungsschutzes vielleicht nicht so abwegig waren, wie manche sich das immer überlegt haben. Das könnte es vielleicht machen, aber das wäre dann auch eher ein Fakt, der auf diesen Trend einzahlt, und es muss noch sehr, sehr viele zusätzliche Faktoren geben, die eben weiter auf diesen Trend einzahlen, dass die Interessen von Deutschland und China sich immer weiter divergieren und dass wir auch wirklich in einem Systemwettbewerb sind zwischen China auf der einen Seite und dem Westen oder dem demokratischen Westen auf der anderen Seite.
Chinesische Spionage. Hintergründe dazu waren das von Antonia Maidi vom Mercator Institute for China Studies. Das Gespräch führte SR-Politikredakteur Jannik Böffel. Bleibt uns doch der Blick aufs Wetter im Saarland. Es bleibt auch am Wochenende wechselhaft. Da können wir uns bei Dunja bedanken. So heißt nämlich das Tiefdruckgebiet, das gerade von Spanien in Richtung Frankreich zieht und warme Luft vor sich herschiebt, die hier dann zum sprichwörtlichen Aprilwetter führt. Für heute bedeutet das, es ziehen mal mehr, mal weniger Wolken durch. Es kann einzelne Schauer geben, ganz selten mal auch mal ein Gewitter. Es werden bis zu 16 Grad im Hochwald und an Saar und Blies sind bis zu 20 Grad möglich. In der Nacht kühlt es sich dann ab auf 11 bis 8 Grad. Nach Mitternacht ziehen neue Schauer auf. Die setzen sich auch bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags fort und halten sich bis zum Mittag. Am Sonntagnachmittag kann es dann auch mal auflockern. Es wärmt sich ein bisschen auf, 14 Grad in Weißkirchen und bis zu 18 in Perl. Und die neue Woche beginnt dann mit weniger Sonne und ab und zu Regen bis 20 Grad am Montag. Noch am Dienstag wechselhaft mit Schauern und vereinzelt Gewittern. Es wird aber deutlich wärmer, bis zu 24 Grad sind am Dienstag drin. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Mein Name ist Stefan Eising. Ihnen vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie in der Mitte der Sendung erst eingeschaltet haben sollten und diese Ausgabe gerne nachhören möchten, dann können Sie das gleich im Netz auf sr2.de gerne tun. Und hier geht's jetzt weiter mit Chris Ignazi und dem Langsamstag. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.